Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Alle zwei Jahre im Oktober findet hier in Wiesbaden ein äußerst renommiertes Festival statt mit internationalen Mitwirkenden und internationalen Gästen. Und das große Zirkuszelt auf dem Dernschen Gelände zeigt, worum es sich dreht. Um das Nachwuchsartistenfestival European Youth Circus. Seine Anfänge liegen schon weit zurück, circa 30 Jahre. Seinen festen Platz im Zentrum der Stadt hat es seit nunmehr 20 Jahren. Jubiläum also. Und Anlass, diese blaue Stunde einer der ältesten Kulturformen zu widmen, dem Zirkus. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Jörg-Uwe Funk, den kommissarischen Leiter des Kulturamts, der in diesen Tagen auch als Festivaldirektor agiert. Und Zirkusexperte Frank Zammert, ebenfalls vom Kulturamt und von Anbeginn dabei, kann also viel erzählen. Guten Abend, meine Herren.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Am Donnerstag geht's los und deswegen kommen wir gleich mal zur Aktualität. Was erwartet uns beim European Youth Festival in dieser Saison?
Ja, European Youth Circus ist wieder der Wettkampf der besten europäischen Nachwuchsartisten, auch in diesem Jahr wieder. Es sind 25 Darbietungen aus den meisten europäischen Ländern hier vor Ort. Wir sehen fast alle Zirkusgattungen, die es gibt. Und wir sehen sowohl Solo- als auch Gruppendarbietungen. Und ich glaube, die Auswahlkommission hat sich für dieses Jahr wieder ein absolut spannendes Programm zusammengestellt. Und wir dürfen alle gespannt sein.
Gibt es denn auch etwas Neues?
Ja, also wir haben bei der Auswahlkommission mit Freuden das erste Mal einen Lasso-Künstler aussuchen dürfen. Das ist ein sehr traditionelles Zirkusrequisit. Und wir sind froh, dass sich der Mike Tonji beworben hat und wir haben da natürlich genau zugegriffen und haben den nach Wiesbaden eingeladen. Er ist auch schon fleißig am Proben.
Was ist denn ein Lasso-Künstler? Also was ist das Spezifische daran?
Na, das Spezifische ist, dass es ein Requisit ist, das die ganze Manege ausfüllen kann. Also wie in dem alten Western, wenn der Cowboy die Kühe einfängt mit einem Lasso. Genauso macht es der Mike Tonji, nur dass er keine Kühe einfängt, sondern selbst mit verschiedenen akrobatischen Bewegungen durch das Seil springt, es hochwirft, es wieder auffängt. Und das ist natürlich absolut spannend und anzusehen. Und es ist auch sehr viel Geschwindigkeit dabei. Und das macht das Ganze sehr lebhaft für das Publikum.
Das klingt ja schon mal gut. Insgesamt sind es 25 junge Artisten, die auftreten aus wie viel? 17 Ländern oder wie viel waren das?
Nein, in diesem Jahr sind es 11 Länder. Es sind auch 25 Darbietungen. Insgesamt sind wir bei rund 41 Artisten, genau, aus diesen 11 Ländern. Und ich sag jetzt mal, der Herr Funk hat das eben schon gesagt, es sind alle Gattungen dabei, von Handstand bis Jonglage bis Seiltänzer. Und es wird wieder ein sehr, sehr lebendiges Programm werden.
Woher kommen denn die Artisten und wie findet man die?
Ja, die Herkunftsländer sind Russland, Niederlande, Schweden, Schweiz, Tschechien, Ukraine, Weißrussland, Finnland, Italien, Deutschland, also man kann sagen bunt gemischt. Natürlich ist ein Schwerpunkt der Herkunftsländer immer noch im Bereich Russland, Ukraine, also in dem, was man früher die früheren Ostblockländer hat. Das hat einfach den Grund, weil dort über viele Jahrzehnte das staatlich stark gefördert war. Da gibt es auch noch immer sehr gute bestehende Strukturen, noch starke Zirkusschulen, Ausbildungsstätten. Also von daher ist da immer noch eine Majorität. Wie findet man die Künstler?
Ja. Noch eine Frage dazu, kommen die aus Schulen oder kommen die?
Es ist sehr unterschiedlich.
Arbeiten die schon im Zirkus oder?
Also es gibt den einen Weg, wirklich die klassischen Zirkusfamilien, das heißt Nachwuchsjugendliche, Kinder, die aus Familien, die schon über x Generationen Zirkus machen, kommen. Aber es gibt inzwischen auch viele, die aus den Zirkusschulen kommen, die teilweise eine Affinität haben, familiär bedingt zu dem Genre. Aber wir haben auch ein, zwei deren Familien und Herkunft nichts, aber auch gar nichts mit Zirkus zu tun hatten und die einfach irgendwann mal gesagt haben, ich möchte Artist werden und die dann in der Zirkusschule angefangen haben. Also das sind so, kann man sagen, die zwei Linien. Zum einen haben wir natürlich bestehende Kontakte zu diesen Zirkusschulen, zu den Zirkussen. Wir schreiben sie immer ab an. Wir versuchen auch zwischen den Festivals Kontakt zu halten. Wir haben einen Scout, der zu Abschlussveranstaltungen von Zirkusschulen fährt. Und auch wir selbst versuchen, sei es jetzt hier in der Region, aber auch in Deutschland oder wo sich die Gelegenheit ergibt, Schulabschlüsse zu besuchen und so auf Deutsch gesagt immer zu gucken, wer wäre interessiert, wen könnte man ansprechen. Also man muss da schon proaktiv sein. Von alleine wird das nicht so gut funktionieren.
Also, es hat sich noch nicht rumgesprochen, wie berühmt der European Youth Circus ist, dass da Anfragen kommen noch und noch, oh, können wir vielleicht mal mitmachen?
Doch, also diese Anfragen gibt es auf jeden Fall und wie vorher schon gesagt wurde, wir machen das Festival in Eigenregie seit 1991. Das heißt, wir haben seitdem auch ein sehr großes Netzwerk aufbauen können. Es gibt natürlich Mailings, Aussendungen an die verschiedenen Zirkusinstitutionen und an die verschiedenen Zirkusschulen. Aber auch ehemalige Artisten, die bei uns waren, die erzählen das natürlich weiter. Und interessant, was eben gesagt wurde, ist auch, dass ja die Artisten haben erkannt, dass in Wiesbaden schon eine gewisse Qualität verlangt wird. Und deswegen sind interessanterweise die Bewerbungszahlen teilweise zurückgegangen, weil nicht jeder Kinderzirkus oder sowas bewirbt sich mehr, sondern es sind wirklich dann schon sehr starke Darbietungen, die wir sehen. Und das macht natürlich die Auswahl für uns nicht einfacher. Aber wir haben eine sehr hohe Qualität. Und wenn wir jetzt von 25 Darbietungen reden, die wir nach Wiesbaden eingeladen haben, behaupte ich, wenn wir die, ich sag jetzt mal, Platz 26 bis 40 genommen hätten, wäre die Show kein Deut schlechter gewesen. Ja, und wie gesagt, die Artisten finden wir halt bei Artisten, bei Castingshows, in den Schulen, Tag der offenen Türen. Es wird immer, auch wir bekommen Empfehlungen, das wäre doch einer für euer Festival und so weiter und so fort. Und wir laden die ja nicht direkt ein, sondern wir motivieren die Artisten, dass sie sich bewerben. Und wenn die Bewerbungen dann eingehen, gucken wir uns das an und die Auswahlkommission entscheidet dann.
Weil Sie gerade von den Kindern gesprochen haben, die sind ja jung, 7 Jahre, da geht es los, glaube ich, oder? Wie alt?
Nee, die Jüngsten sind 12 Jahre. Also wir hatten
12.
Ja, wir hatten, die Altersspanne lag mal niedriger. Wir hatten vor früheren Jahren ab 8 Jahre oder ab 8 bis 10 Jahre, haben uns dann aber entschieden, dass das von der Anstrengung für die Kinder bei diesem Festival dann doch zu lang ist. Es geht auch sehr spät abends rein und haben dann intern auch beschlossen, wir machen die Grenze mit 12 und ich glaube, das ist auch gut so.
Und diese 12-Jährigen, kommen die nun aus Zirkusfamilien oder kommen die auch aus Schulen? Wissen Sie das vielleicht?
Ja, das ist unterschiedlich. Also die jüngste Artistin ist in der Tat 12 Jahre, die wir haben. Das ist die Anna Plutarkina. Sie hat den Hintergrund, nämlich den Artistenhintergrund, dass die Eltern bereits im Zirkus gearbeitet haben. Aber wir haben auch eine 14-Jährige dabei, die einfach nur mal gewollt hat, im Zirkus auftreten zu können und wie das viele kleine Kinder tun, genau wie die Jungs Piloten werden wollen, keine Ahnung, wollte die junge Dame dann Artistin werden und sie ist auf einem guten Weg dahin. Mhm. Ich sag jetzt mal, es gibt viele Schulen, die auch eine sehr qualifizierte Ausbildung machen und ich bin mir sicher, dass wir von den Artisten, die bei uns in Wiesbaden sind, auch in Zukunft noch viel hören werden.
Und jung ist man beim European Youth Circus bis 25?
Man ist jung bis 25. Wir haben beim European Youth Circus ja 2 Wettbewerbe in 2 Altersklassen. Wir haben einmal die Altersklasse bis 12 bis 17 Jahre und dann die Altersklasse 18 bis 25 Jahre. Und es liegt in der Natur der Sache, dass bei den Älteren natürlich schon der eine, die andere auch schon Engagements gehabt hat und bei verschiedenen Varieté- oder Zirkusunternehmen gearbeitet hat. Aber wir haben auch einige Artisten, die das erste Mal in Deutschland auftreten. Und das ist besonders spannend für die Vertreter im Publikum, die von den deutschen Varieté-Unternehmen oder von Zirkusunternehmen einfach kommen und schauen und sich den einen oder die andere Artistin für ihre Show aussuchen. Und das ist genau der Sinn und der Unsinn, den wir verfolgen. Wir wollen den jungen Menschen, jungen Artisten einfach den Berufsweg ebnen.
Ich habe mich gefragt, ob es bestimmte Nummern gibt, die die Kinder und Jugendlichen jetzt besonders gern machen.
Also auch da kann ich ein schönes Beispiel geben. Ich habe nämlich eine Tochter, die immer fasziniert war von den Kontorsionen. Das sind die extremen Verbiegungen und Windungen des Körpers, das heißt die sogenannten Schlangenmädchen. Das ist natürlich faszinierend anzusehen und das hat, glaube ich, irgendwie schon irgendwie eine Anziehungskraft auf die jungen Mädchen. Und was natürlich auch immer wieder zu beobachten ist, das hat aber auch was mit dem Zeitgeist zu tun. Was vielleicht auch zu bedauern ist, es sind sehr viele Solo-Darbietungen da. Die Artisten sind überwiegend dann auch auf sich alleine gestellt. Das kann ein großer Vorteil sein oder ist ein großer Vorteil und gerade später im Berufsleben. Wenn ich als Duo oder Trio arbeite und einer ist krank, habe ich auch keine Arbeit. Ich kann meine Nummer nicht von jetzt auf gleich umstellen. Und einfache Requisiten sind dann natürlich die Handstand-Äquilibristen, die Gleichgewichtskünstler. Und das ist, glaube ich, Handstand, Jonglage und Kontorsion. Das sind, glaube ich, die drei meist ausgeübten
Disziplinen. Das ist Disziplinen, heißt das ja, auch beim genau. Zirkus Disziplin.
Wie im Sport auch, ja.
Sie haben gerade ein Wort gesagt, das heißt Verdrehung, ja?
Genau,
die müsste man nicht jeder weiß das.
Also genau, also wenn ich jetzt
Kontorsion heißt stehe und Verdrehung, genau, wo man sich fragt, genau, wie schafft das ein normaler Mensch, ja, sich so zu verbiegen.
Nur durch Üben und viel Training.
Mit welchem Alter muss man anfangen, wenn man da eine Karriere machen möchte?
Ich glaube, gerade bei Kontorsion muss man schon sehr, sehr früh anfangen. Man kann ja auch beobachten, viele der Artisten haben ja auch nicht als Artisten angefangen, sondern bei sehr, sehr vielen ist der Hintergrund vom Turnen. Sehr viele kommen aus dem Bereich Turnen, das heißt Bodenturnen, Rekturnen, Akrobatik. Also das sind ja oft sehr, der Übergang ist ja dann von Turnen zu Sportakrobatik zu Artistik immer sehr, sehr fließend. Und wenn man mit den Leuten redet, dann ist es oft so, dass die schon in ganz, ganz jungen Jahren im Turnverein waren, quasi übers Turnen auch zur Artistik gekommen sind.
Mhm. Gerade auch, wenn ich das ergänzen darf, die rhythmische Sportgymnastik ist ein sehr großer Vorreiter für viele Artisten. Und wenn man jetzt sieht in den Zirkusarenen oder auch auf Varietébühnen, wir sehen immer wieder das Röhrenrad, wir sehen immer wieder ein Trampolin, das natürlich erstmal Sportrequisiten sind, die aber, und das ist ja auch dann ein Thema, über das wir vielleicht nachher noch reden, die aber auch eine Wandlung erfahren haben. Das heißt, dieses Requisit wird im Zirkus benutzt, es wird eine Darbietung kreiert und choreografiert und das kann man dann in der Manege sehen.
Also über die Wandlungen werden wir sprechen und über die Geschichte und die Entwicklungen des European Youth Circus. Vorher machen wir aber mal zum Ausruhen und damit sich alles setzen kann, kurze Pause mit Musik. So, genug ausgeruht. Wir kommen jetzt erstmal zur Geschichte. Und wir haben es ja zu tun mit einer ungefähr 30-jährigen Geschichte. Also, wie waren die Anfänge? Bitte erzählen Sie uns, wie das anfing. Sehr klein und bescheiden, aber mit Leidenschaft nehme ich an.
Ja, ich würde sagen, der Anfang ist ja begründet bei dem früher in Wiesbaden lebenden ehemaligen Artisten Juan Dumitru, der 1988 in einem kleinen Turnhallenfestival, kann man sagen, anfing. Und das ging dann in 89 und 90 über den Scala-Saal und den Tata-Saal weiter. Aber da waren wir als von Seiten des Kulturamts eigentlich noch gar nicht richtig mit drin. Wir haben so ein bisschen unterstützt mit ein bisschen Geld, mit ein bisschen Hilfe an der Seite. Aber dass wir mit ins Boot gekommen sind, das war dann erst 1991, als das Festival das erste Mal in einem Zirkuszelt, zwar in einem kleinen Zirkuszelt in Delkenheim aufgestellt wurde. Und das war dann der Part, wo wir quasi aktiv mit dabei waren.
Und gab es da schon gleich einen Sprung, einen qualitativen Sprung?
Also zu Anfang haben wir uns da auch noch voll und ganz auf Johann Dumitru verlassen, der ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, der ja die Ausbildung zum Artisten beim rumänischen Staatszirkus absolviert hat. Und die Übernahme durch uns, was heißt Übernahme, die Organisation durch uns hat ihn entlastet und er hat sich eigentlich im Wesentlichen um die Artistik gekümmert, um die Einladung, um die Auswahl und hat auch die Shows seinerzeit zusammengestellt.
Ja, und dann, also ein bisschen und, Butter bei die Fisch,
dann,
bitte.
Dann war da, kann man schon sagen, dass dann ein Sprung nach vorne war. Wir waren ja zum ersten Mal im Zelt, das heißt, man konnte zum ersten Mal auch verschiedene andere Darbietungen machen. Selbst damals in Delkenheim konnten wir schon Trapez aufschwingen, das heißt, es war so ein bisschen Schwungtrapez möglich. Man konnte Vertikalseil machen. Das waren alles Dinge, die man in den Sälen vorher überhaupt nicht machen konnte. Wir haben dann wirklich mit bescheidensten Mitteln, muss man sagen, auch Ton- und Lichttechnik eingebaut, aber alles noch mit, also ich selber habe in einem Jahr die Tontechnik gemacht, mit der Folge, dass ich eine Nummer komplett geschmissen habe. Man muss ja sich vorstellen, das war ja damals noch mit Kassettenrekordern, haben wir ja gearbeitet. Und ich weiß noch, die eine Darbietung, die kam da zu mir und hatte für ihre Darbietung 4 Kassetten, die ich nacheinander zu einem bestimmten Punkt einlegen müsste.
Große
Herausforderung, der ich dann nicht gewachsen war mit dem Ergebnis, dass ein heilloses Chaos von der Musik entstand und das arme Mädchen dann weinend die Manege verlassen hat. Also das war dann weniger lustig, aber trotzdem, trotz dieser Panne, das Festival hat sich dadurch schon entwickelt. Wir haben auch eine Moderation engagiert. Das heißt, wir haben versucht, an den einzelnen Bausteinen zu drehen, in der Ausstattung, in der Technik. Und später auch versucht, Jahr für Jahr, dass auch die Gewinnung der Artisten ein bisschen auf ein, ich sag mal, professionelleres, ein breiteres Niveau zu stellen.
Und so wurde das Jahr für Jahr immer besser und auch immer renommierter.
Es wurde renommierter und es wurde qualifizierter, weil wir haben zum späteren Zeitpunkt dann nicht mehr selbst die Tontechnik und Probeleitung und so weiter übernommen, sondern haben dann natürlich uns Fachleuten bedient, ebenso was die Manegentechnik angeht. Wir hatten da früher eine studentische Crew, die mit Herzblut und alles mit viel Liebe gemacht haben, aber jetzt haben wir einfach Profis da. Also wenn ich jetzt ein Trapez einhängen muss oder das Akrobatikpodest muss an einem gewissen Punkt stehen und da hast du jetzt Profis da, die haben das in 10 Sekunden reingestellt, es muss einfach passen.
Schont die Nerven.
Das schont unsere Nerven und wahrscheinlich auch die Nerven der Artisten. Weiterentwickelt haben wir uns natürlich auch in Sachen in Infrastruktur und Service für die Artisten. Also die haben früher entweder in Delkenheim in Wohnwagen gewohnt oder aber, was auch sehr schnuckelig war am Anfang, die Einweg, die Feldbetten vom Roten Kreuz haben wir aufgebaut. Wir hatten Einwegbettwäsche von städtischen Kliniken, also es war wunderbar. Ein Kleiderbügel, ein Stuhl, das war dann die Ausstattung. Heute sind sie im Hotel untergebracht, haben 5 Minuten zum Veranstaltungsort. Also auch früher, das hatte seinen Charme, aber natürlich, glaube ich, wollten wir alle eine Qualifizierung und da sind wir jetzt hingekommen.
Ja, toll. Und jetzt machen Sie das schon, also im Wiesbaden im 20. Jahr, das heißt 10-mal schon in Wiesbaden-Dernsches Gelände. Genau. Und außerdem gibt es noch ein Rahmenprogramm, das hatten Sie früher wohl nicht.
Nein, in Delkenheim war ja so ein Rahmenprogramm auch gar nicht möglich. Wir hatten ja letztlich nur das Bürgerhaus und die Leute kamen dahin, nach der Vorstellung fuhren sie wieder weg. Und durch den Wechsel in die Innenstadt war es natürlich auch möglich, im Rathaus, im Caligari, Filme zu zeigen, im Caligari, die Zirkusfilme, Ausstellungen im Rathaus zu machen, ein Workshop, ein Seminar, Vorträge, wir hatten auch schon Lesungen zum Thema Zirkus im Literaturhaus gemacht. Das ist ja der wunderbare Vorteil auf dem Dernschen Gelände. Man hat alles drumherum erreichbar, fußläufig in wenigen Minuten. Und das versuchen wir natürlich, soweit es geht, einzusetzen.
Und das Kulturamt kann sich richtig entfalten.
Ja, kann man so sehen. Das ist uns ja auch wichtig. Und ich kann auch sagen, bei uns im Amt, auch von den anderen Abteilungen, die Leute sind fasziniert von diesem Festival. Also das hat volle Anerkennung und findet da seinen Zuspruch.
Lassen Sie uns doch bitte mal zu den Trends und den Entwicklungen und den Wandlungen im Allgemeinen im Zirkus kommen. Was nehmen Sie da wahr? Geht das in Richtung höher, schneller, weiter? Oder gibt es andere Formen? Also wie erleben Sie das? Wie ist Ihre Expertise da?
Also es gibt verschiedene Strömungen. Nach meiner Beobachtung gibt es natürlich schon, weil Sie sagten, höher, schneller, weiter, mag auf der einen Seite sein, klar, die Leute wollen, wie das auch im Film ist, wo immer schnellere Schnitte sind, muss natürlich schon einiges passieren. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch dieser Wunsch, Atmosphäre im Zirkus zu erleben. Das heißt, die Leute kommen auch, und das merke ich immer wieder, die wollen einfach auch, ich sag mal, ihre Seele baumeln lassen, ihr Geist soll fliegen, und die wollen eine schöne Atmosphäre haben, etwas wie Poesie, sie wollen was Narratives haben, also es muss etwas erzählt werden. Der Artist, der nur Trick an Trick reiht, und dann nach 3 Minuten weiß man gar nicht mehr, was er am Anfang gemacht hat, fällt beim Publikum eher durch als einer, der ein wunderschönes Kostüm hat, was zur Musik passt, wo er eine poetische Geschichte erzählen kann, die natürlich auch technische Qualität haben muss. Also von daher denke ich, es gibt beide Strömungen. Zum einen das, was Schnelles passiert mit Techno-Musik und so weiter, aber auf das andere auch eine poetische Erzählung.
Muss es auch ein bisschen gefährlich sein? Muss es auch einen Kitzel geben, ob der Artist jetzt vom Seil fällt?
Also ich glaube, dass es sicherlich Zirkusunternehmen geht, die vielleicht damit spielen oder hausieren. Vieles sieht auch gefährlich aus und ist gar nicht so gefährlich. Aber wenn dem Publikum vermittelt wird, dass es gefährlich ist, dann ist das natürlich, ist da schon eine Spannung da.
Gibt's das auch jetzt im Wettbewerb?
Also wir haben
was ein bisschen gefährlich aussieht?
Ja, also wir haben jetzt durchaus auch Darbietungen, die sicher nicht ungefährlich sind. Aber ich sag jetzt mal, die Artisten machen das schon einige Jahre, die sind auch gesichert und deswegen wird auch nichts passieren. Trotz allem, das geht uns, obwohl wir lange genug dabei sind, genauso. Also wenn da oben einer in der Luft fliegt, selbst wenn er gesichert ist, dann halten wir auch immer dann den Atem an. Wir wollen natürlich nicht, dass einer unserer Artisten verletzt wird. Der Kitzel ist da, der ist einfach da und der lässt sich auch nicht wegleugnen. Und es ist auch gut so, dass er da ist.
Womit kann denn das Publikum zuverlässig bezaubert werden? Mit welcher Art von Nummern?
Also ich weiß nicht mal, ob es unbedingt an einer Nummer liegen muss, sondern es liegt eher an dem, was der Artist ausstrahlt. Also er muss ja, ich als Besucher will ja berührt werden von dem, was der Artist mir zeigt. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob der 8 Bälle jongliert oder halt nur 3. Er muss einfach das Herz berühren. Es muss mich irgendwie touchen, flächen, wie auch immer. Und das kann natürlich durch Tempo sein. Das kann aber auch durch Poesie, durch langsame, entschleunigte Bewegungen sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie man das bewerkstelligen kann. Und das ist natürlich auch subjektiv. Was dem einen gefällt, gefällt dem anderen weniger.
So wie beim Cirque Buffon zum Beispiel, der in diesem Frühjahr in Wiesbaden war, auch zum 3. Mal, glaube ich schon. Und die haben ja nun gerade sehr poetisch agiert. Das war jetzt vom Zirzensischen jetzt nichts, was man jetzt besonders doll gefunden hätte, also im Sinne von höher, schneller, weiter, das war es ja gerade nicht, sondern es wurde eine Geschichte erzählt und alle Artisten haben mitgeholfen beim Umbau und es war so eine familiäre Atmosphäre, außerdem ganz verträumt. Also mir hat das, muss ich mal hier sagen, sehr gut gefallen und alle, die ich in den Zirkus geschickt habe, die fanden das auch ganz wunderbar. Sie haben das auch gesehen. Wie ist Ihre Meinung dazu und wie erklären Sie sich da, dass das so gut ankommt? Also aber Sie sagten das ja.
Gefällt mir auch wunderbar. Habe sie auch schon ein paar Mal gesehen. Und übrigens bei Zirken von sind immer auch Artisten von unserem Festival aufgetreten. Also auch die hatten. Und Zirken von, oder ich sag mal, unser Festival ist in Ansätzen auch gar nicht so weit entfernt von Zirken von. Weil auch wir wollen quasi eine Familie sein in dieser Woche, wo die Artisten zusammen sind. Es wird auch gemeinsam etwas erarbeitet, so wie das bei Buffon ist. Nur wir treiben es nicht ganz so weit, dass die Artisten dann auch die Requisiten gegenseitig reintragen müssen. Da haben wir schon unsere Crew. Aber der Ansatz von Buffon ist teilweise auch bei uns erkennbar. Ich finde es ein wunderbares Konzept und es kommt auch gut an. Und da merkt man auch genau das, was ich ja vorher auch gesagt hatte, die Leute wollen etwas erzählt bekommen, eine Geschichte, und genau das passiert dann.
Genau, das haben Sie ja gesagt, jetzt haben wir das nochmal unterstrichen, dass das so ein wichtiges Kriterium ist. Mhm. Ist Zirkus eigentlich ein weltweites Phänomen? Gibt es überall auf der Welt Zirkus? Ist Ihnen das bekannt?
Also wir haben ja Kontakte nicht nur in Europa, sondern die reichen ja bis Australien, Brasilien und auch Kanada, Kolumbien, USA. Und gerade das Beispiel Kolumbien. Zirkus, ähnlich wie es bei uns vielleicht in den Jugendämtern in der Bundesrepublik als sozialpädagogisches Projekt angesehen wird, ist Zirkus dann ein wichtiger Bestandteil der Straßenarbeit in Kolumbien für arme Kinder und die dort aufgefangen werden. Und der Zirkus Colombina aus Kolumbien hat das so weit getrieben, dass die mittlerweile hier durch Europa touren. Also das heißt, das ist auch eine Chance für junge Menschen, einfach von der Straße wegzukommen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt ein weltweites Phänomen ist, aber ich glaube, es hat schon seine ganz eigene Faszination. Und auch in den Vereinigten Staaten, wenn man Las Vegas Shows ansieht, wir sehen überall Artisten. In die Australien, natürlich. In ja. Israel, überall.
Ich habe jetzt kleinere Länder gemeint. Und ich habe vor allen Dingen, das muss ich natürlich dazu sagen, mir kam der Zirkus in den Sinn, die Show, die André Heller, also ein begnadeter Zirkusmacher, auf die Beine gestellt hat vor ein paar Jahren, nämlich Afrika, Afrika. Da konnte man ja eine Kultur entdecken. Also da waren zwar auch artistische Nummern, wie man sie aus dem Zirkus kennt, aber man hat auch sehr viel Neues gesehen. Und der Zirkus, also diese Show hatte ja sehr großen Erfolg, kommt übrigens jetzt auch wieder im nächsten Ostern in Frankfurt beispielsweise. Kleiner Hinweis für alle Interessierten. Also Afrika, hätte man gedacht, dass die so ein Potenzial haben an Artisten?
Ich denke auch, ich glaube nicht mal, dass man gedacht hat, dass es dort einen Markt gibt, wobei wir bei anderen Festivals auch schon Artisten aus Marokko und aus ganz Afrika eigentlich gesehen haben. Jetzt ist das schöne Beispiel Afrika, Afrika, ähnlich wie Cirque Buffon ein Beispiel ist, wo man verstärkt sieht, dass Zirkus mit anderen Kulturformen einfach kombiniert wird. Bei Afrika, Afrika ist es halt sehr viel die Musik mit Bongos und Congas und so weiter. Bei Cirque Buffon ist es dann eher der theatralische Bereich. Und das ist unheimlich spannend. Und ich glaube, jeder guckt sich vielleicht bei jedem irgendwo was ab. Wir kennen auch aus Kanada den Cirque Loire, der auch in Wiesbaden bei den Wiesbadener Maifestspielen schon öfter gespielt hat, wo auch Filmaufnahmen, Hintergrundprojektionen, Theater eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich sehe das als Chance für afrikanische Künstler, einfach auch hier in Europa auf dem Markt gesehen zu werden. Und ich glaube, auch für das Publikum ist das eine Bereicherung. Mhm.
Das Programm des diesjährigen European Youth Circus umfasst nicht nur Artistik bzw. den Wettbewerb, das haben wir ja schon vorhin gesagt, sondern noch einen wichtigen Programmpunkt, nämlich Vortrag und Diskussion zum Thema Zirkus als immaterielles Kulturerbe mit dem Ziel der kulturellen Anerkennung in der UNESCO-Liste. Das geht auf einen Vorschlag der European Circus Association zurück. Andere Länder haben das schon geschafft. Wie steht's mit Deutschland?
Ja, da sind wir alle gespannt drauf. Deswegen machen wir ja diese Tagung. Also es ist wirklich so, dass es in den Ländern Ungarn, Niederlande und Finnland schon geschehen ist. Das heißt, es gibt dort schon Vorreiter und jetzt ist halt die Überlegung, wie schaffen wir das auch in Deutschland? Der Europäische Zirkusverband, die European Circus Association, ist also Veranstalter dieser Tagung. Präsident, der Urs Pilz, wird auch in Wiesbaden anwesend sein. Der ist im Übrigen auch Vizepräsident des Zirkusfestivals von Monaco. Also nach Prinzessin Stefanie kommt dann der Urs Pilz. Und ja, wir müssen diskutieren, wie wir das schaffen. Und ich sage jetzt mal, gerade auf der Liste der immateriellen Kulturgüter, da sind Brotbackkünste, es sind verschiedene Tänze. Gerade der Zirkus als sehr alte Kulturform würde es sicherlich verdienen, auch dort zu erscheinen. Und wie das auf den Weg gebracht werden kann, welche Ideen da berücksichtigt werden müssen, was man dann noch machen kann oder was haben andere gemacht, das wollen wir jetzt in Wiesbaden gemeinsam mit den Besuchern des Festivals, mit den Experten, die hier zum Festival kommen, erörtern und diskutieren. Und dann schauen wir mal, wie das auf einen guten Weg gebracht wird.
Ja, man kann davon ausgehen, dass das wirklich klappt, weil es auch eine sehr gute Idee ist. Und es sind ja auch Orchester, also gerade im engeren kulturellen Bereich, Orchester auf der Liste. Und fällt mir jetzt nicht ein, ich habe vorhin noch die ganze Liste gelesen.
Ja, Tanzbeiträge.
Also, Tanz, ja, also wirklich auch substanzielle und Choräle auch, also substanzielle Dinge. Und da gehört der Zirkus natürlich unbedingt dazu. Natürlich gibt es bei dem Wettbewerb auch eine Jury, denn es müssen ja Sieger gekürt werden. Und das ist jetzt meine Überleitung zum Vorsitzenden der Jury. Das ist, wie in den vergangenen Jahren auch, Johnny Klinke, ehemaliger Straßenkämpfer in Frankfurt, der seit nunmehr 30 Jahren sein mittlerweile schon legendäres Varieté Tigerpalast betreibt. Zum Jubiläum gab es Preise. Den Hessischen Kulturpreis sowie den Binding-Preis für herausragende kulturelle Leistungen. Glückwunsch! Gleich hören wir Johnny Klinke, zuvor kurze Pause mit Musik, Nigel Kennedy. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir hören jetzt den Direktor des Tigerpalasts Frankfurt, der vor gut 30 Jahren ein Varieté gründen wollte, aber noch gar keine Ahnung davon hatte. Wie war denn seine Gemütslage damals?
Großartig, wir hatten keine Ahnung, aber ein Riesenherz. Wir sind 5 Jahre durch Europa gezogen, Margareta Dillinger und ich, die künstlerische Direktorin, und haben die Spuren der Varieté-Geschichte gesucht. Und dabei haben wir auch einige Künstler kennengelernt, die im Exil, meistens in Paris, nur noch auftreten konnten. In Deutschland gab es keine Varietés mehr. Und das Entscheidende war, wir hatten nicht nur ein Herz, sondern wir hatten einen Instinkt, der 5 Jahre im Voraus erkannt hat, dass die Großstadt als Thema, als kulturelles Thema zurückkommt. Kulturelles Nachtleben haben wir das genannt. Die Leute haben gesagt, was denn das? Es gibt doch nur Rotlicht oder Disco. Ja, und dann haben wir das Konzept entwickelt und auch Freunde und ein Umfeld gefunden, um anzufangen hier in der Halsarmee. 60 Jahre, ein Bau von 1875, in dem 60 Jahre die Halsarmee drin war. Wir hatten keine Ahnung, aber wir hatten Herz und Verstand und das ist auch eine ganze Menge.
Sie waren ganz schön couragiert, dass Sie sich daran getraut haben. Aber um so eine Idee überhaupt zu haben, muss man ja schon eine gewisse Bereitschaft haben, ein Interesse. Haben Sie sich, als Sie klein waren, so als Kind schon für den Zirkus interessiert?
Nein, ich habe nach dem Straßenkampf in den 70er Jahren, ich bin ja gelernter Hausbesetzer und einer der Retter vom Westend, dem berühmten Viertel in Frankfurt, ich habe nach dem Straßenkampf das Straßenfest organisiert. Das muss man sich vorstellen, da waren 3.000 bis 5.000 Leute und es wurde auf der Straße in Kultur gemacht, nach den großen Straßenschlachten, das weiß man gar nicht. Nein, ich habe ganz bewusst einen Einschnitt gemacht nach der 68er Zeit und nach den 70er Jahren und bin mit Margareta Dillinger auf die Suche nach den Spuren des Varietés gegangen und alle meine Freunde sind grüne Spitzenpolitiker geworden, Joschka Fischer, Tom Königs, Dani Cohn-Bendit. Ich wollte kein Lehrer und kein Grüner werden. Und habe gedacht, Kultur, das hilft hier gleich im Leben und nicht erst später, wenn alle tot sind. Nein, nein, die Kultur ist eine Lebensweise, eine Antwort auch auf das Berufspolitikertum der Grünen.
Nur warum eben dann Zirkus? Das ist das Interessante.
Das lag in der Luft. Die Varieté-Geschichte war tot. Vor dem Krieg hatte Deutschland 1930 830 Varieté-Theater. Es war eine Massenkultur. Das Fernsehen, es gab kein Fernsehen. Die war restlos untergegangen. Die Nazis hatten das benutzt, Kraft durch Freude, indem sie Kriegsversehrte und die Heimatfront ununterbrochen ins Varieté geschickt haben. Ja, wollten sie verdecken. Es war ein Teil der Kriegspropaganda. Das Varieté am Schluss, die Juden waren fortgejagt worden, zum Teil umgekommen, zum Teil nach Amerika gegangen. Und es blieb eine deutsche Artistenkultur übrig, die nicht mehr international war. Und die Nationalsozialisten haben die Varietés für die Massenunterhaltung, für die Propaganda benutzt. Das wussten wir alles, darum haben wir keinen historischen Namen gewählt und nicht die goldenen 20er Jahre verherrlicht, sondern haben einen Neuanfang gewagt. Es gab keine Spuren mehr, gar nichts. Es war nichts mehr übrig. Es gab aber in Archiven in Berlin und in Prag und Budapest und Wien und London und Lissabon, wo wir überall waren, gab es einzelne Künstler und es gab Spuren, Häuser, die irgendwann mal eine große Varietézeit hatten. Wir haben bei Null angefangen, aber kenntnisreich, ein großes Herz und Frankfurt. Wir waren ja in den 70er Jahren die große Bewegung in Frankfurt. Nur, wie gesagt, wir wollten keine Berufspolitiker werden, sondern wir wollten ein kulturelles, neues, internationales und großstädtisches Zentrum schaffen, in dem sich die Artisten aus aller Welt, eine Heimat, in dem den Artisten eine Heimat geboten wird, nicht wie der Zirkus, ein reisendes Dorf, sondern eine Heimat mit allem drum und dran, und haben das erste Artistentheater in Deutschland gebaut nach dem Krieg.
Also Sie waren couragiert und Sie hatten Ideen.
Ja.
Welches
und
war
Kenntnisse,
denn?
Und Kenntnisse. Kenntnisse. Wir haben uns beschäftigt mit den 20er Jahren, mit dem Expressionismus. Wir haben uns beschäftigt mit der Sicht der Expressionisten, Kirchner, Beckmann, die Kafka, Thomas Mann, Heinrich Mann, wir haben uns beschäftigt mit der Sicht der Expressionisten der 20er Jahre, die in den Varietés waren, die sie fasziniert, gezeichnet, gemalt haben in den großen Varieté-Theatern. Das war das Leben, der Tanz war das Symbol fürs Leben. Und mit denen haben wir uns auseinandergesetzt und gewusst, wir dürfen keinen Namen nehmen wie Apollo, Wintergarten oder all diese Namen, sondern wir müssen eine ganz moderne Form finden. Und Tigerpalast ist eine Ironie auf die Banken. Paläste, die nicht leben. Hier ist ein Hinterhof, eine Ruine, die zum Palast wird. Und der Tiger bin ich. Im Jahr 86 war das Jahr des Tigers.
Also der Name Tigerpalast ist ja genial.
Ja, das ist eine Ironie auf die Banken, auf die Bankpaläste, wie der Frankfurter sagt. Hinterhof und Weltniveau in der Dialektik. Ja, und der Tiger bin ich. Und zwei Jahre später kamen wirklich Tiger aus Paris. Die Buglionis, die berühmteste Zirkusdynastie in Paris, brachte uns lebendige Tiger auf die Bühne. Das hat niemand geglaubt, 13 Jahre lang.
Lassen Sie uns zu dem Anfang nochmal zurückkommen. Also Sie sind nicht naiv gewesen. Sie hatten sich sehr gut vorbereitet und sehr viele Kenntnisse.
Ja.
Mit welcher Idee oder mit welchem Konzept haben Sie denn jetzt angefangen im Tigerpalast? Den Namen hatten Sie auch schon.
Zwei Dinge. Wir wollten kein Geld vom Staat. Hilmar Hoffmann, der große Fürst der Kultur damals, war vollkommen geschockt, als ich mit Matthias Belz dorthin kam und sagte, wir wollen kein Geld, wir wollen nur Rückenwind. Wir sind bis heute das einzige internationale Kulturunternehmen im Rhein-Main-Gebiet, das kein Geld vom Staat für den Alltag hat. Wir haben eine ganz starke Gastronomie entwickelt. Wir haben mit Robert Mangold einen Fachmann getroffen, der uns sagte, nur in der Kombination von Wirtschaft, letztlich von Gastronomie und Theater, wird es einen Neuanfang geben, der nicht abhängig ist vom Staat. Und das ist unser Weg. Wir sind heute das führende Varieté in Europa. Und das hat folgenden Grund. In anderen Ländern gibt es diese radikale Artistenkultur nicht, die wir tun, die wir hier produzieren. Und das Zweite ist, es gibt in Deutschland kein Theater. Keins. Kein staatliches, kein privates, das auf diesem Niveau Gastronomie macht. Hier ist ein Sternenlokal, da ist ein Edelbistro, alles zusammen, hier kann man so toll essen, wie das, was wir in der Show erleben. Ein einsamer Weg, ein sehr dramatischer Weg, aber es ist unser Weg und nach 30 Jahren kann man sagen, es ist gelungen. In anderen Ländern gibt es diesen Stil nicht, nur Hochleistungsartistik mit Live-Musik und Conference plus Sterne-Gastronomie. Sie können in keinem Theater in Deutschland gut essen, nix gibt's.
Hatten Sie zwischendurch irgendwann mal eine Durststrecke?
Nee, das dauernd, war bis heute.
Was?
Ja, immer. Das ist doch das pure Leben, was wir hier tun. Alle staatlichen Institutionen der Kultur sind abgesichert ohne Ende. Wir stehen im Risiko des Lebens. Das ist nicht einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal bis heute. Das ist der Reiz des Tigerpalastes und das spüren die Leute, die hierher kommen. Ja, wir sind im Risiko, das ist das Leben.
Ich habe gedacht, der Tigerpalast wäre nur eine Erfolgsstory.
Ja. Erfolg ist, wenn man immer wieder in der Krise einen Weg findet. Mhm. Ich bin ein Entfesselungskünstler.
Aha.
Ich kann mich in Krisen entfesseln.
Aha.
Und das können die alle nicht, die staatlich angestellten Kulturmacher. Der Tigerpalast ist so anders als alles andere, dass er jede Krise der Gesellschaft, ich sage Ihnen eins, es läuft heute so. Früher gab es ein Theaterpublikum, ein Ballettpublikum, ein Kinopublikum. Heute ist das alles auf derselben Ebene, die Freizeitgesellschaft, ob man zum Eishockey geht mit 10 Freunden, viel Geld ausgibt, ob man mit Rollschuhen einen Abend verbringt, in der Gastronomie irgendwo. Alles konkurriert mit allem. Und wir müssen unseren Platz jeden Tag neu erkämpfen. Hallo, hier ist die Dauerkrise als Lebenskraft das Thema. Und das zeigen uns die Artisten mit ihrer leidenschaftlichen 10 Minuten Lebenskraftleistung. Und wir auch. Das können Sie gar nicht glauben. Wir sind nicht reich. Und wissen Sie, was wir sind? Wir sind begeisterte Großstadtleute. Das heißt, wir halten die Spannung und die Widersprüchlichkeit, die Lebendigkeit, die Vielfalt der Großstadt aus. Wie kein anderer. Und wir haben darum Erfolg, weil wir das den Leuten sagen, dass wir kein Geld vom Staat nehmen. Darum haben wir viele Freunde. Und wir haben Partnerschaften natürlich mit der Wirtschaft. Ein vollkommen anderer Weg. Und manche sind geschockt, dass wir das durchgehalten haben. Ich wollte nicht zum Staat. Meine Freunde sind ja alle beim Staat gewesen. Joschka Fischer, pensioniert. Dom Königs, pensioniert. Danny Cohn-Bendit, Europaabgeordneter, pensioniert. Und ich stehe hier und sage, es wäre Varieté.
Wir kommen mal zu dem, was hier gezeigt wird. Also habt ihr euch seinerzeit auch überlegt, vor 30 Jahren, was ihr hier präsentieren wollt?
Ja, wir wollen eine Mischung der Szenen, die es nie gab. Das Kabarett, das politische Kabarett sowieso, spielte eine eigene Rolle. Die Artistik war eine Revue in den 20er Jahren, riesige, große, wie heute in Paris, die Revue. Wir wollten eine Mischung der Kulturen. Flamenco, Tango, Ballett, alle modernen Russen kommen mit klassischer Musik und Ballett. Wir wollten eine Begegnung der Künste hier und letztlich mit dem Bels, das politische Kabarett, in Verbindung mit Artistik gab es nie. Ein Schmelztiegel, eine ganz eigene Art von Show. Heute kriegst du eine wunderbare Chansonsängerin von einem dadaistischen Hannoveraner. Hier ist ein Typ Show entstanden, den es nicht gibt. Hochleistungsartistik plus. Heute gibt es mit Alex Dudel oder auch mit dem Berliner, der heute da ist, Markus Jeroch, ein Wortakrobat. Ein harter Wortakrobat in Verbindung mit härtesten Körperkünsten. Das gibt es nicht. Das ist unsere Spezialität. Wir haben gewusst, was fehlt. Und das Thema ist Hochleistung, Persönlichkeit, Ausstrahlung, Nähe, Überzeugungskraft gegenüber den Menschen. Live. Soll ich dir was sagen?
Bitte.
Das Varieté ist das Leben. Und so wie wir das machen, macht es niemand, weil wir das selber leben. Margareta lebt mit den Künstlern weltweit, fährt im Sommer dahin, sucht neue Ideen, Jahre im Voraus. Und ich wollte kein Politiker und kein Lehrer werden. Also bin ich der Kommunikator der Großstadt.
Gibt es eine Nummer, ich wollte das gerne mal von dir wissen, eine Zirkusnummer, die dich extrem fasziniert hat, wo du wirklich verzaubert warst? Also was war deine Lieblingsnummer ever?
Ich sag dir mal was. Vor dem Varieté-Direktor sind alle gleich. Aber am meisten liebe ich die Jongleure und die Seiltänzer, weil da ist das Risiko drin, des Scheiterns. Ja, runterfallen sie immer. Ein Jongleur muss sein Leben lang täglich wiederholen. Seiltänzer sind gefährdet. Und da, in diesen beiden Genres, da liegen meine Sehnsüchte, nicht was ich selber gern kennen möchte, sondern da ist die größte Gefährdung drin, emotional wie geistig. Aber ansonsten, vom Varieté-Direktor sind alle gleich. Wir holen Persönlichkeiten, die in 10 Minuten dich so begeistern können, so, und dann diese Hupfdohlen-Szenen im Fernsehen. Das Fernsehen ist auf dem tiefsten Punkt aller Zeiten und spielt uns in die Karten. Seit 30 Jahren leben wir davon, dass die Unterhaltungskultur im Fernsehen am Ende ist. Und es geht immer weiter nach unten.
Eine Erinnerung an die Frühzeiten. 1990 waren Max Raabe und das Palastorchester zum ersten Mal auf einer deutschen Varietébühne, nämlich im Tigerpalast. Festival in Wiesbaden.
Großartig.
Gute Sache.
Großartig, unabhängig, das Einzige in Europa, was ein Kulturamt macht. in der Kontinuität von 25 Jahren. Festivals in Frankreich, also dieser Name ist sowieso inflationiert. Die Sieger müssen 4 Wochen dann für den Unternehmer, der das Festival organisiert hat, anschaffen gehen. Nein, in Wiesbaden ist eine vollkommen unabhängige Kultur entstanden, dieses Kulturamt, also gerade auch Frank Zammert und
Jörg-Uwe Funk.
Jörg-Uwe Funk ist großartig, die beiden. Mit den anderen zusammen haben die das über Jahrzehnte hinweg entwickelt. Wir sind in die Innenstadt von Delkenheim, in die Innenstadt vors Rathaus. Wir haben den und den grünen Kulturpolitiker, den SPD. Wir haben das alles durchgestanden. Es ist ein ganz hohes internationales Niveau, eine Ausnahmesituation, weil sie geschützt ist, nicht von Sponsoren oder von Agenturen oder vom Fernsehen beeindruckt ist. Diese Unabhängigkeit haben wir gehalten. Und die Jury ist einmalig, nicht weil ich der Chef bin, sondern weil wir sie durchsichtig gemacht haben. Wir haben den Artisten erzählt, wie wir entscheiden und warum. Wir haben jedem Verlierer gesagt, warum er verloren hat, und jedem Sieger, warum er gewonnen hat. Das musst du dir mal in Monte Carlo vorstellen. Da ist das Staatskultur, Marketing und Außenpolitik. Da muss der Chinese gewinnen. Warum? Sonst kommen diese großen Gruppen nicht wieder aus Korea und China vom Staatszirkel. Ja, das ist der Unterschied. Wiesbaden ist ein Kleinod, muss geschützt werden, ist auf einem sehr hohen Niveau gelandet. Und ich werde mit aufpassen, dass diese Qualität, diese Unabhängigkeit erhalten bleibt. Erster Preis gleichzeitig ein Engagement im Tigerblatt. Wie bitte? 4 Monate Tigerblatt? Das ist ein Kleinwagen für einen Artisten. Das heißt, alle 2 Jahre finden wir einen, manchmal 2, die hier direkt in diese Weltklasse-Show reinpassen. Und dann lernen die in Begegnung mit jemandem wie Chris Cremo oder in anderen, was es heißt, auf Dauer das als Beruf zu haben. Ich sehe das, die Perspektive von diesem Festival, dass das zum Beruf, zum Leben wird.
Wie sind denn die Karriereaussichten für die jungen Leute?
Nicht einfach, weil die Varieté- und Zirkuswelt verändert sich dramatisch. Die Tierschützer ruinieren die großen Zirkusse in Frankreich, in der Schweiz, jetzt schon, hier in Deutschland auch, Riesenkrise. Aber Hochleistung oder Persönlichkeit und Ausstrahlung, egal ob sie aus der Zirkusfamilie oder aus einer Schule, staatlichen Schule in Frankreich kommt, ist angesagt. Wer was kann, wird sich durchsetzen. Aber es ist ein ganz harter Weg, und das als Beruf zu haben und nicht als Hobby oder Animation oder Spiele-Szene, wie es auch gibt zu Tausenden. Und da geht es um 1% der Leute. Wir finden aber immer wieder jemanden, der auf dem allerhöchsten Niveau landen kann, und haben einigen geholfen aus Wiesbaden zu Weltkarrieren. Nachweislich.
Und das Festival in Wiesbaden, siehst du das gefährdet?
Nein.
Hast du gesagt, es müssen die Weichen gestellt werden?
Ja, wir müssen neue Sponsoren, wir müssen Wirtschaft dazu bringen. Weil der Staat wird alleine das, der Kulturfonds auch, der sehr gut hilft die letzten Jahre, der Kulturfonds Rhein-Main, eine großartige Eliteförderung der Spitzenkultur. Auf Dauer wird der Staat nicht alleine die Kultur auf höchstem Niveau finanzieren können. Wir brauchen auch zusätzlich dazu ein Bündnis mit der Wirtschaft, mit Sponsoren, die bereit sind zu erkennen, was da geleistet wird. Und ich bin nur der Mahner und der Begleiter und habe hier bewiesen, dass es einen anderen Weg gibt als den Staat. Aber die Unabhängigkeit, die entstanden ist aus diesem Festival in Wiesbaden, die ist unglaublich. Das gibt es nicht in Frankreich. Das sind Unternehmer, die nennen das Festival und schicken die dann 4 Wochen für ihren Gewinn durch die Provinz. Und die müssen, weil sie eine Silbermedaille gekriegt haben, umsonst arbeiten. Das ist falsch.
Richtig ist?
Leistung wird belohnt. Teilhaben lassen, die Artisten fördern, weiterentwickeln. Was denn sonst?
Aber die Kunstform des Zirkus und des Varietés, das wird es weitergeben.
Ja.
Als alte Kulturform.
Ja, aber es ist gefährdet durch sämtliche neuen Medien und Unterhaltungsformen, durch den Wahnsinn der Tierschützer, die schlimmer sind wie die RAF. Finde ich, oder genauso verrückt, ja, weil sie inzwischen gewalttätig werden und Leute auch angreifen. Das war kein Witz eben, ja, dass ich sage, das sind Gewalttäter. Denen gehört die Polizei auf den Hals langsam, ja, was sie alles zerstören an Menschen und Geschichten. Und das Dritte ist, die Wirtschaft muss erkennen, dass sie Verantwortung übernehmen muss für das Zusammenleben der Menschen in den großen Städten. Und der Zirkus und auch das Varieté in Deutschland ist nicht stabil. Es hat seine Hochzeit im Winter, Aber nur mit höchster Qualität können wir die Leute auf Dauer begeistern. Das Internet, jede Form von Ablenkung, die Leute sind überfordert. Ohne Ende. Ja, du musst zurückfinden zu ganz einfachen Formen der Begegnung Mensch zu Mensch.
Soweit also Johnny Klinke. Die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Der Direktor war im Stress, sonst hätten wir vielleicht einen ruhigen Ort für das Gespräch suchen und finden können. Herr Funk, Herr Zammert, zur Bedeutung des Festivals hat sich Johnny Klinke deutlich geäußert. Ich nehme an, Sie stimmen ihm zu.
Uneingeschränkt, und er hat ja auch gesagt, es ist eine große Ausnahme, dass ein Kulturamt so ein Festival macht, und das hängt natürlich davon ab, unser Herzblut hängt daran, aber wir sehen es auch Zirkus als Kulturgut, als eine wichtige Plattform für den Nachwuchs, und von daher schauen wir auch in die Zukunft. Das heißt, wir wollen das auch die nächsten Jahre weiterführen, das Festival.
Klinke hat ja von den Weichen gesprochen, die gestellt werden müssen. Sehen Sie das auch so? Müssen Weichen für die Zukunft heute gestellt werden?
Naja gut, wir sind ja schon seit mehreren Jahren dabei, Weichen in der Richtung zu stellen, dass wir das Festival finanziell auf eine breitere Basis stellen wollen. Komplett finanzieren als Kommune, das wird nicht funktionieren. Wir haben auch jetzt schon bereits Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen. Wir haben verschiedenste Sponsoren, die im kleinen wie aber auch im größeren Rahmen uns Sachmittel oder Finanzmittel zur Verfügung gestellt kriegen. Das langt natürlich nicht, um einen Großteil des Festivals zu finanzieren. Da müssen wir weiterarbeiten. Das ist unsere Aufgabe auch für die Zukunft. Aber wir sind guten Mutes, dass uns auch in Zukunft gelingen wird.
Also die Sponsoren stehen noch nicht Schlange.
Nein, aber ich kenne niemanden in Wiesbaden, bei dem die Sponsoren Schlange stehen können. Ich würde mich da an der Stelle jetzt auch nicht verrückt machen. Was wir machen können, ist zu versuchen, unser Bestes zu geben, durch Leistung zu überzeugen, dass es sich rumspricht, was für ein Juwel wir in Wiesbaden haben mit diesem Festival. Und wir hoffen, dass wir da auch den einen oder anderen motivieren können, sich als Förderer in das Festival einzuklinken.
Auf jeden Fall, es wird sich nichts ändern in den Anforderungen an Niveau und Leistung. Das kann man so sagen.
Ja. In den Anforderungen an Niveau und Leistung können wir nicht zurückgehen. Also ich glaube, wir müssen auf diesem Niveau bleiben. Ansonsten steht das ganze Festival aus meiner Sicht in Frage, zumindest für uns als Veranstalter. Dann kann man natürlich verschiedene Artistikveranstaltungen machen. Aber wir haben auch in diesem Jahr, wir müssen wieder, ich fand es so schön, wie Johnny Klinke es gesagt hat, immer den Weg aus der Krise suchen. Das müssen wir auch alle zwei Jahre. Wir müssen gucken, wie es geht. Und wir saßen Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres zusammen und haben geguckt, was können wir abspecken. Wir können nicht viel abspecken. Wenn wir Umfang, Niveau und Ausstrahlung des Festivals haben wollen, da ist, denke ich mal, ein großer Block gesetzt. Entweder wir machen es ganz oder wir machen es gar nicht.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich danke meinen Gästen Jörg-Uwe Funk und Frank Zammert herzlich fürs Kommen und wünsche erfolgreiche Tage.
Vielen herzlichen Dank.
Karten gibt es leider keine mehr. Oder vielleicht doch noch an der Abendkasse. Was raten Sie den Menschen, die das jetzt unbedingt sehen wollen?
Also eine Abendkasse haben wir überhaupt nicht, weil im Vorfeld schon alles verkauft ist. Ich sage mal so, wer das Risiko eingehen will, es gibt immer mal wieder Leute, die vor dem Zelt ihre Karten verkaufen wollen, weil halt die Kinder doch nicht krank geworden sind oder die Nachbarin doch nicht mit kann. Das kann man versuchen, aber ansonsten muss ich sagen, warten Sie bis in zwei Jahren das nächste Mal der European Youth Circus kommt.
Und dann rechtzeitig die Karten sichern. Und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak.